Was hat Reden mit Integration zu tun? Mit diesem Thema beschäftigte sich der Wettbewerb Reden um Integration und Toleranz. Anwesend waren die Zuhörer, die jungen Redner natürlich selber, sowie Landrat Walter und Rhetorikprofessor Knape. Der Veranstaltungsort war die Glashalle des Landratsamtes. Bevor wir aber die Redner selbst hören, sollte man kurz erklären, was überhaupt der Wert einer Rede ist. Immerhin leben wir in einer Welt mit weitaus mehr Medien als der Stimme eines Bühnensprechers. Dazu hören wir nun eine Antwort von Landrat Walter.
Nach wie vor ist die Rede schon ein ganz zentrales Element auch der Kommunalpolitik, in der ich ja zu Hause bin, weil ich über die Rede meine Adressaten am direktesten erreiche. Und da spürt man dann schon an den Reaktionen, dass nach wie vor die Rede ein ganz, ganz starkes Mittel der Politik insgesamt ist und bleiben wird. Da bin ich mir absolut sicher, sie wird auch nicht verdrängt werden durch Themen wie die sozialen Netzwerke, sondern dieses Direkte, dieses, ja, von Angesicht zu Angesicht, das zeichnet die Rede aus. Die Rede ist und bleibt ein ganz zentrales Mittel der Politik.
Als Redner traten auf der Bühne der Glashalle im Landratsamt 8 Studenten der allgemeinen Rhetorik auf. Sie sollten zur Vorbereitung ihrer Rede Ausstellungsgegenstände aus den Heimatmuseen Bobelshausen und Gormaringen benutzen. Die historischen Gegenstände wurden auch während der Rede verwendet. Der Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Rhetorik, Professor Joachim Knape, war als Bühnengast ebenfalls anwesend. Mit seinen Studenten zusammen hatte er ein Praxisseminar auf diesen Abend ausgerichtet.
Da das Studierende der Rhetorik sind, war ich zunächst mal natürlich sehr angetan davon, dass sich so eine Gruppe überhaupt gebildet hat. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass ich natürlich als Professor mich dann dafür interessiere, was für tolle Sachen da rauskommen. Aber natürlich interessiere ich mich auch für die Sache, also das Thema, wie man jetzt Gegenstände aus einem Heimatmuseum dann doch so zum Sprechen bringt, dass das allgemeine Thema Toleranz, Migration, Integration dann sich daran knüpfen lässt. Und das hat mich schon sehr interessiert, wie man das bewältigt, und das haben die gut gemacht.
Die Redner hatten eine Vielzahl von Gegenständen ausgesucht. Gemälde, Fotos, eine Taschenuhr, einen Hobel, eine Armbrust, einen Landsmannschafterhut, eine Kaffeemühle und einen Nachttopf. Sie alle erzählten Geschichten, mal ernster, mal witziger, von alten Bräuchen, anderen Bräuchen, Anpassungen und jenen, die Neues mit sich brachten. Man stelle sich nun einen Jungen vor, der auf einer Bühne über einen Nachttopf kniet und im Inbegriff ist, die Hose runterzulassen.
Was? Ah, Sie denken bestimmt, das geziemt sich nicht, was der junge Mann da macht. Entkleidung in der Öffentlichkeit macht man heute nur noch an FKK-Stränden? Ja, das mag sein. Aber war das denn immer so? Ein Nachttopf ist der Vorläufer von dem, was wir heute Toilette nennen können. Aber wie hat das Ganze denn begonnen mit der Toilette? Vor etwa 2800 Jahren im damaligen Mesopotamien gab es die ersten Aborte, die ersten Toilettenanlagen. Und damals war es übrigens so, deswegen auch meine Frage zu Beginn, dass der Toilettengang ein Gemeinschaftsereignis war. Man hat sich da getroffen. Man hat gesagt, wo gehst du hin? Nachher, ich habe noch Zeit, ja, treffen wir uns auf der Toilette. Das war die Realität. Heute sagen wir unvorstellbar. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, wie es so oft ist, in der Antike, die waren so genial, die Leute damals. Und dann ist das alles irgendwie verschwunden. Diese ganze Innovationskraft der Antike war plötzlich weg. Naja, und im Mittelalter, da gab es dann keine schönen Aborte mehr mit Wasser. Da gab es dann hier den Nachttopf, den sie benutzt haben und der häufig am nächsten Morgen dann auch über ungebetenen Gästen entleert wurde. Muss ich mal vorstellen, ja? Also da gab es einen Nachttopf in dieser Burg und der wurde einfach entleert am nächsten Tag über den Leuten, die am nächsten Tag wieder ausgereist sind. Das war Realität. Und dann, man ist nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich so 19. Jahrhundert in Deutschland, 1860, gab es da die erste Toilette auf Schloss Ehrenburg in Coburg. In den 1950er Jahren mit den Heimatvertriebenen, die wieder zurückkamen, die wieder integriert sind nach Deutschland, kam dann auch das Water-Closet, beziehungsweise es wurde immer populärer. Und deswegen bitte ich Sie ja daran zu denken, dass auch die Toilette, die wir als so profanen und stillen Ort bezeichnen, mit denen wir eigentlich gar nicht reden wollen, dass auch die Toilette eine Geschichte hinter sich hat. Eine Geschichte von der Antike übers Mittelalter bis heute. Und eine Weiterentwicklung, auf die wir heute stolz sein können. Aber die auf keinen Fall selbstverständlich war, weil wir wissen, in anderen Ländern gibt es die Toilette noch nicht. Auch die Toilette erzählt die Geschichte von Integration, auch wenn man vielleicht im ersten Moment nicht damit rechnet. Dankeschön.
Ein weiteres Beispiel für Integration, der wir in unserem Alltag jeden Tag begegnen, ist die Kaffeemühle. Der Kaffee, den wir mahlen, stammt je nach Überlieferung aus dem Orient oder Ostafrika. Vom exotischen Luxusgetränk entwickelt er sich dann im Laufe der Jahrhunderte zum europäischen Modegetränk. Mehr noch. Europäische Länder wie Italien definieren ihre Kultur über diesen schwarzen, flüssigen Einwanderer. Ähnlich wie der Kaffee nun einen festen Platz in der Gesellschaft gefunden hat, werden auch unsere Newcomer von fremden Exoten zu festen, selbstverständlichen Mitgliedern des Wüste-Welle-Teams. Aber was steckt denn jetzt so alles in unserem Modegetränk Kaffee?
Aber über den wichtigsten Grund, warum wir alle Kaffee trinken, haben wir noch gar nicht gesprochen. Nämlich, dass Kaffee eine Droge ist. Aber Kaffee ist eine gute Droge. Sie enthält nämlich Koffein und das macht uns wacher, wir können uns mehr konzentrieren und sind allgemein aktiver. Aber Kaffee ist nach wie vor eine Kolonialware. Es wird in den Ländern der dritten Welt angebaut, aber konsumiert wird es jedoch in den wohlhabenden Industriestaaten hier bei uns. Und hier werden auch die größten Gewinne natürlich erzielt. Aber der Kaffeeanbauer in Afrika, der sieht davon nichts. Der sieht vielleicht ein Viertel oder keine 5% sieht er. Aber die Armut der Kaffeebauern hat strukturelle Gründe. Ein Großteil des Kaffees wird auf riesigen Plantagen angebaut, die wenigen wohlhabenden Besitzern gehört. Aber die Volkswirtschaften vieler Länder, wie zum Beispiel Ruanda, Uganda oder Burundi, hängen vom Kaffee ab. Fast alle Arbeitsplätze sind direkt mit dem Kaffeeanbau verbunden. Darum bleibt vielen Arbeitern nichts anderes übrig, als ihre Arbeitskraft für einen Hungerlohn an diese Großanbieter zu verkaufen. Aber Gott sei Dank gibt es immer mehr Fairtrade-Kaffee. Durch diesen Fairtrade-Handel haben sie genug zu essen und können sich Annehmlichkeiten leisten, wie zum Beispiel Maultiere zum Schleppen der schweren Säcke. Die Kinder müssen nicht mehr mitarbeiten. Die können in die Schule gehen, können eine Schulausbildung genießen, können ihre Kindheit genießen. Deshalb, liebe Freunde, liegt es an uns, darauf zu achten, Fairtrade-Kaffee zu kaufen und somit die Welt ein bisschen besser zu machen.
Vorhin hatten wir die Motivation von Walter und Knape. Die Studierenden aber hatten ganz eigene Motivation.
Also Sophie, du als Zweitplatzierte, was hat dich überhaupt motiviert, hier mitzumachen?
Ehrlich gesagt, die Herausforderung, mal vor Publikum zu sprechen. Und ich habe sowas vorher noch nie gemacht und dann auch auszuloten für meinen späteren Berufsweg, ob das was für mich wäre oder nicht. Und so Erfahrungen halt zu sammeln. Ich fand die Aufgabenstellung, die wir hatten, uns ein Objekt aus einem Museum auszusuchen, mit einem, also ein Objekt, was schon sehr, sehr alt ist, mit dem jetzig aktuellen Thema Integration zu vereinbaren, unglaublich schwierig und das auch noch in einer Rede zu verbinden. Und ich glaube aber, dass wir alle das ziemlich gut eigentlich hingekriegt haben, weil am Anfang hatte ich keinen Schimmer und jetzt habe ich sogar den zweiten Platz draus gewonnen. Hätte ich niemals erwartet.
Bist du eigentlich hier bei einem sowohl politischen wie kulturellen Thema, nämlich einem Abend zum Thema Integration, eben wegen deines Studiums oder wegen eines Grundinteresses oder wegen moralischen Gründen? A, B oder C?
A und B. Nein, also klar, es war ein Seminar, das angeboten war. Es hat mich sofort zugesagt, weil ich gerade, wenn man Interesse an Rhetorik hat, dann will man auch irgendwann mal praktisch reden. Und dann will man halt eben nicht nur die Theorie der Rhetorik machen, sondern auch irgendwann mal hingehen und praktisch schöne Reden halten. Und das war mein Antrieb. Gerade auch noch mit Verbindung mit Geschichte, was mich persönlich auch sehr interessiert. Also war das eigentlich ein optimaler Anlass, sich mal ins Getümmel zu stürzen.
Die Rede des Gewinners hatte das Thema Hexenverfolgung. Alle verbinden damit Kirche und Mittelalter. Tatsächlich war die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit auf dem Land. Die Hexenjäger stammten meist aus dem einfachen, abergläubischen Volk. Gleichzeitig begann in den gebildeten Kreisen die Rückbesinnung zur Antike und es wurden die Grundsteine zur modernen Wissenschaft gelegt. Dazu war die Reformation im Gange. Das alte Weltbild zersetzte sich allmählich. Das verunsicherte die einfachen Leute. In Kombination mit schlechten Ernten suchte man einen Schuldigen für die Veränderungen und Unsicherheiten. Magie und Satan. Einige unbeliebte Frauen wurden dann zu teufelsdienenden Hexen erklärt. Sie wurden gejagt, gefoltert, befragt, bis sie gestanden und dann verbrannt. Dieses Vorgehen fand sich bei Katholiken sowie bei Protestanten. Die Motivation des Redners, genau dieses Thema auszuwählen, liegt aber tiefer zurück als man vielleicht denken würde.
Ich habe noch zu meiner Schulzeit vor dem Abitur eine Facharbeit zu dem Thema geschrieben. Wie ich damals drauf gestoßen bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir hatten einen Hexenbrunnen bei uns im Ort und ich hab mich damit dann beschäftigt. Das war ein Fall aus meiner Heimat damals noch gewesen in NRW und das ist ein Thema, das lässt einen nicht los, wenn man halt einmal dran geforscht hat. Und als ich dann geguckt habe, ob ich das auch für diesen Heimatmuseumsrede irgendwie verwenden kann, dann bin ich dann halt auf den Fall von Magdalena Krumm gestoßen, die halt im Nachbarort auf so eine Weise getötet wurde. Und aus dem Grund habe ich mich dann sehr schnell auf dieses Thema eingelassen.
Gut, du hast uns ja einen Bezug zur heutigen Zeit auch geliefert. Siehst du etwa so ähnliche oder so extreme Tendenzen heutzutage? Oder war das einfach nur ein Versuch, Aufmerksamkeit auf die Integrationsdebatte generell zu lenken?
Ja, die Zeit, dass Hexen verbrannt wurden, ist ja Gott sei Dank vorbei. Wobei man der Fairness halber sagen muss, dass es in Regionen Afrika leider immer noch solche Fälle gibt. Nichtsdestotrotz, ich glaube halt einfach auf eine symbolische Art und Weise. Das war ja eben das, was ich versucht habe, am Ende darauf hinauszukommen. Dass selbst wenn wir jetzt nicht mehr aktiv solche richtigen Hexenjagden durchführen, die generelle Tatsache, dass wir in Krisenzeiten irgendwelche Sündenböcke uns suchen, das ist ja etwas, was immer aktiv war und was leider immer wieder passiert. Ich glaube, die Hexenverfolgungen sind ein Mahnmal und sollten uns ein Mahnmal sein. Aber eben wirklich diesen Kern des Ganzen zu sehen, die Jagd auf Sündenböcke, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch immer noch mitnehmen sollten, selbst wenn es längst vergangen ist.